Hallo, hallo, willkommen zu Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Mein Name ist Jumoke Olusanmi. In dieser Ausgabe spreche ich mit Thomas Levy. Der Galerist und Kurator hat lange mit dem Schweizer Künstler Daniel Spörri zusammengearbeitet. Berühmt geworden ist Daniel Spörri mit seinen Fallenbildern. Das sind an die Wand montierte Tischplatten, auf denen er zufällig entstandene Arrangements von benutztem Geschirr, Besteck und abgegessenen Resten einer geselligen Mahlzeit fixierte.
Sein Leben ist schon mit den anderen Künstlern zusammen nicht denkbar gewesen und auch, ich würde sagen, auch nicht seine Kunst.
Oft sind die Werke von Daniel Spörri im Dialog oder als Reaktion auf die Arbeit anderer KünstlerInnen entstanden. In der Ausstellung Ich liebe Widersprüche in der Sammlung Falkenberg wird die Kunst von Daniel Spörri Werken aus der Sammlung gegenübergestellt. Im Podcast erzählt Thomas Levy, wie Spörri vom Tanz zur bildenden Kunst kam, wie er als Restaurantbetreiber seinen Gästen gerne Streiche spielte und wie wichtig der Zufall in seiner Arbeit war. 1970 gründete Thomas Levy seine Galerie in Hamburg. Die Galerie Levy ist eine der ältesten der Stadt. An einem grauen und verregneten Herbsttag haben Thomas Levy und ich uns in Hamburg getroffen. Ich wollte von Thomas Levy wissen, ob er sich bei einem solchen Wetter fragt, warum er nicht seine Galerie auf Mallorca oder Miami oder an einem anderen, wärmeren Ort betreibt. Bevor Thomas Levy gleich darauf antwortet, eine Bitte noch, wenn euch der Podcast gefällt, ihr wisst ja, empfehlt ihn gern weiter.
Ja, ich hatte in meinem Leben schon mal eine Galerie in Paris und vor einigen 15 Jahren eine in Madrid auch. So ist es nicht. Also wir können auch das schöne Wetter haben.
Ja.
Aber trotzdem, also so schlecht ist das Wetter in Hamburg auch gar nicht, wie als Hamburger. Also in Paris zum Beispiel regnet es, habe ich gefühlt immer viel mehr als hier in Hamburg.
Tatsächlich?
Also ja. Also dass immer, wenn ich in Paris bin, regnet es irgendwie, habe ich das Gefühl. Und hier haben wir immerhin doch sehr viel Sonnenschein auch gehabt. Gerade kürzlich.
Also wie kam es, dass Sie in Madrid waren?
Oh, das war schon 87 ist das gemacht worden, bis 2002. Und das kam einfach durch Freunde auch. Und auch, außerdem haben wir spanische Künstler vertreten. Und da hat sich das angeboten. Und vor allem war es zu der Zeit auch eine große Aufbruchsstimmung in Madrid. Weil sozusagen nach Franco fing das an mit der Kunst und die Leute standen Schlange, wenn wir Ausstellungen machten. Wir haben aber sehr gute Ausstellungen gemacht, also natürlich auch Surrealisten, was so mein Spezialgebiet ist, aber auch Pop Art und Picabia und also das war, oder aber auch die deutschen Expressionisten Gross, Dix, Beckmann und da war ein großer Nachholbedarf in Spanien und ich bin aber Spanien immer noch verbunden, gehe jedes Jahr auf die Kunstmesse Arco, stellen wir aus und haben da sehr gute Kontakte.
1970 haben Sie Ihre Galerie Levy in Hamburg gegründet. Wie sind Sie denn eigentlich zur Kunst gekommen, Herr Levy?
Ja, in sehr jungen Jahren, mit 16 Jahren, fing ich an, immer, wir haben Freunde in Paris gehabt, von meinen Großeltern her, die sich sehr mit Kunst beschäftigt hatten. Und da bin ich immer hingefahren mit großer Freude und habe eben in der Zeit auch Man Ray und solche Leute kennengelernt und besucht auch noch. Und irgendwann machten die eine sogenannte, das war hauptsächlich Grafik, Verleger und Bücher mit Paul Celan und mit all solchen Leuten. Und die machten eine Versandgalerie in Deutschland auf und hatten mich nicht gefragt. Da war ich sauer und habe gesagt, ja, mache ich einen kleinen Showroom, wo wir diese Sachen auch ausstellen. Und so fing es an. Also ich bin ja kein gelernter Kunsthistoriker, ich komme aus dem Wirtschaften, ich bin eigentlich ein Bankkaufmann, beziehungsweise meine Großvater und auch meine Eltern und ich hatten eine kleine Privatbank in Hamburg, die ich eben auch noch gemacht habe. Mhm. Und die Galerie war immer nur abends offen, nebenbei mit der Bank, weil ich nicht wusste, kann man davon überhaupt leben oder irgendwas machen. Aber ich hatte einen großen Förderer, das war ein Herrn Sperrgrün, ein sehr berühmter Händler in Paris. Mhm. Und der hat mir gesagt, in Kriegszeiten für einen Picasso kriegst du einen Pfund Butter. Also es läuft auch immer weiter. Und der hat mich sehr bestärkt und mir sehr geholfen. Und das hat dann doch immerhin jetzt 55 Jahre funktioniert.
Und ja, und funktioniert ja nach wie vor, nicht wahr?
Nach wie vor. Wir sind jetzt zwar nicht mehr in Hamburg. Ich bin noch in Hamburg mit meinem Büro, aber die Galerie ist mittlerweile seit 3,5 Jahren in Berlin, wo mein Sohn eben auch eine Galerie hat mit sehr viel jüngeren anderen Künstlern. Und wir haben lange gesucht und haben jetzt aber vor 3,5 Jahren eben Räume gefunden, die wir bezahlen konnten und die groß genug waren, dass die beiden Galerien parallel nebeneinander ausstellen können, Ausstellungsräume haben, was mir sehr entgegenkommt, weil ich mich eben sehr auf dieses Ausstellungsgeschäft mit Museen kümmere. Also ich bin da nur zum Aufbau, zur Eröffnung und sonst machen die jungen Leute in Berlin das mit.
Also wenn man so mit dem Weitblick sozusagen durch die Welt reisen kann, das ist ja auch schön, wenn sich die eigene Arbeit auch noch so weiterentwickelt.
Ja, es ist auch ein Kriterium für zum Beispiel Daniel Spörri, der ist ja gestorben. Und die Idee, dass auch wenn ich nicht mehr bin, es weiterläuft, dass da jemand ist. Und mein Sohn war auch mit Daniel Spörri, wir haben ihn oft besucht, auch befreundet. Das ist für viele Künstler, gerade die so alt sind, also wir haben ja, wie ich immer sage, Antiquitätenhandel. Mhm. Die sind alle entweder tot oder sehr alt. Und das finden die Künstler auch gut, dass es diese Kontinuität gibt für die Zukunft.
Ja, absolut, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also Daniel Spörri, Spörri oder Spörri?
Spörri, sage ich. Spörri. Manche sagen auch Spueri oder sowas, also das ist ein Schweizer Name, aber ich sage Spörri.
Er gilt als der Begründer der Eat Art. Was ist das eigentlich?
Das ist also im Grunde gehört er zu den Nouveau Realisten. Das ist eine Gruppe, die 1960 in Paris gegründet worden mit Yves Klein, Armand César. Und er hat diese Eat Art, wie man das nennt, erfunden. Beziehungsweise er hatte ein Restaurant in Düsseldorf Ende der 60er Jahre und hat dann Anfang 70er Jahre über dem Restaurant eine Eat Art Galerie eröffnet. Das heißt, es waren Kunstwerke, die mit essbaren Dingen hergestellt wurden auch.
Ach so, das heißt, die Eat Art sozusagen kam nach den sogenannten Fallenbildern?
Ja, die Fallenbilder, die ersten sind so 59, 60. Und das waren ja eben immer diese sogenannten abgegessenen Tische, diese Fallenbilder. Und das hatte zwar auch was mit Essen zu tun, weil ja die Leute an diesen Tischen saßen. Und irgendwann kam Herr Spörri und hat gesagt, stopp. Also das heißt, die Falle schnappt zu. Dann wurden die fixiert. Und das Wichtige ist eben, dass es vom Vertikalen ins Horizontale, das ist im Endeffekt, aber das ist schon von den Nouveau Realisten sein, ja, seine Idee gewesen, die, auf die auch sehr festgelegt wurde. Aber es gibt diese berühmte Edition Matt für Multiples. Da haben also von Beuys über Roy Lichtenstein, Richard Lindner, die ganzen großen Leute haben alle irgendwas hergestellt. Dieter Roth natürlich Schokolade oder es gibt Lebkuchen von Roy Lichtenstein. Und das wurde eben in der Eat Art Galerie auch ausgestellt.
Ich komme gleich nochmal zu dem Restaurant und der Eat Art Galerie, aber ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und Sie fragen, wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Sie also richtig kennengelernt habe ich ihn durch Merit Oppenheim und zwar 1978. Da war Peter Zadek am Schauspielhaus und hatte eine, und da hat Daniel Spörri das Bühnenbild gemacht. Mhm. Und das war meinerseits das Wintermärchen, das wollte ich noch mal vorher nachgucken, weil ich das immer verwechsle. Aber es war, glaube ich, Wintermärchen und da war der die ganze Bühne mit Schleimi gemacht und da liefen auch lebende Schafe rum. Und es war nicht so ein großer Erfolg und war aber trotzdem ein bisschen Skandal. Und wir hatten 78 die erste große Ausstellung mit Merit Oppenheim in Hamburg gemacht. Und da, zu der Zeit hatten wir ein großes Galeriehaus und dann haben wir gesagt, da Daniel Spörri nun gerade da ist und ich ihn durch Merit Oppenheim kennengelernt hatte, die sich sehr lange kannten, schon aus den 50er Jahren in Bern, machen wir eine kleine Ausstellung dazu. Und so habe ich ihn kennengelernt. Aber dann habe ich nie wieder mit ihm gearbeitet. Wir waren befreundet, wir trafen uns, aber ich kam eigentlich erst 2000 ins Gespräch.
Ach so.
Weil da war eine riesige Ausstellung im Tangeli-Museum in Basel Und die Ausstellung sollte wandern, aber das kostete irgendwie 300 oder 500.000 Euro, diese Ausstellung zu machen. Und das Geld war nicht da. Und da habe ich gesagt, ich mache die Ausstellung für 30 pro Station. Und das hat auch geklappt. Wir haben dann, glaube ich, 12 oder 13 Stationen gemacht durch überall in Italien mit einer Ausstellung, die wir sozusagen aber eher aus seinen Beständen bestückt hatten. Und seitdem habe ich, ich glaube, 30 Ausstellungen für Spörri in Museen organisiert. Und seitdem ist er auch Künstler in der Galerie.
Ach, ich dachte, Ihre Zusammenarbeit geht auf die 70er Jahre zurück.
Nein, nein, es ist erst später, also war mir immer ein Begriff. Und auch ab 2000 haben wir alle 5 Jahre, habe ich immer mein Jubiläum gefeiert. Also ich, er wurde 2000 wurde er 70 und ich hatte 2030 Jahre die Galerie. Also haben wir gesagt, wir können 70 Leute einladen und dann haben so alle 5 Jahre große Spörri-Essen veranstaltet, die sehr aufwendig sind. Und teils sprechen die Leute heute noch davon, vor allen Dingen zum seinem 75. Da hatten wir das sogenannte palindromische Diner. Das heißt, es fängt alles von hinten an. Also Sie kriegen den Kaffee und die Petit Fours, aber der Kaffee ist die Suppe, die Petit Fours sind aus Fleisch und das Brot ist eine Zigarre. Und so geht es, man isst richtig, aber man sieht es falsch.
Aber es sieht anders aus.
Ja, sehr aufwendig. Und die erste große Veranstaltung hatten wir mit Sarah Wiener gemacht in Hamburg. Und mussten irgendwie Wände einreißen, weil da waren 110 Leute und das war dann doch sehr aufwendig. Aber es macht Spaß.
Und sind aus diesem Essen auch Kunstwerke entstanden, also wieder neue Fallenbilder?
Manchmal ja, bei uns nicht, aber es gibt natürlich so Essen. Es gab jetzt auch nochmal eins 2010 oder 2012 in Mailand. Da hat er ein ganzes Bistro aufgebaut und die Leute, die zur Eröffnung waren, konnten die Tische, an denen sie gegessen haben, kaufen zum Vorzugspreis. Also insofern war das dann, passierte das schon noch mal. Aber es gab eben in späteren Jahren auch Tische, die er sozusagen arrangiert hat. Also das nannte er dann falsche Fallenbilder.
Ja. Und die echten Fallenbilder, haben Sie das eigentlich damals als Galerist so mitverfolgt, wie die ersten Fallenbilder entstanden sind?
Na, die ersten natürlich nicht, weil ich mich da ja erstmal 1960, da war ich sozusagen noch gar nicht auf der Welt so ungefähr. Aber trotzdem habe ich das, war mir ja, natürlich, Spörri war der Mann mit den Tischen, mit den abgegessenen Tischen, die an der Wand hängen, eben immer. Das war mir schon bewusst. Und er ist ja auch mal ausgebüxt, weil ihm das auch auf die Nerven ging. Wie Merit Oppenheim die Pelztasse auf die Nerven ging, gingen ihm diese Tische auf. Ja, das ist sein Markenzeichen. Aber es ist nach wie vor sein Markenzeichen. Und es ist eben immer, aber er hat natürlich irrsinnig viel andere hochinteressante Sachen gemacht, die eben auch in dieser Ausstellung bei Falkenberg zu sehen sind.
Auf die würde ich auch gerne gleich nochmal zu sprechen kommen und auch darauf, ja, was für ein Kunstbegriff Spörri eigentlich hatte. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass es ein sehr umtriebiger Mensch war. Und Spörri ist in Rumänien zur Welt gekommen, ist als Kind dann in die Schweiz geflüchtet, nachdem sein Vater von den Nazis ermordet worden ist. Und war ja zunächst erstmal Balletttänzer.
Also er fing an, also er heißt ja eigentlich Isaac Feinstein und sein Vater war Jude, aber der ist konvertiert zum evangelischen Glauben, ist dann aber trotzdem ermordet worden, weil die wohnten in Rumänien, Galati, und seine Mutter war eben Schweizerin und hieß Spörri und die ist mit 4 Kindern geflohen in die Schweiz und er ist bei seinem Onkel aufgewachsen, er war der Älteste und hatte dann aber eben eine Ballettausbildung. Durch einen Freund ist er dazu gekommen und wurde dann im Endeffekt Regisseur und Theaterdirektor. Erst in Bern, 1954, wo er das berühmte Stück von Picasso, wie man Träume am Schwanz packt, übersetzt von Paul Celan, aufgeführt hat. Merit Oppenheim fand die Übersetzung übrigens nicht gut und hat das nochmal selbst übersetzt. Und da war auch zum Beispiel im Keller in diesem Theater auch eine Ausstellung, wo jeder, der beteiligt war, den Künstlern in Bern, ein kleines Objekt liefern musste. Also da fing es auch schon ein bisschen mit der Kunst an.
Das ging auf ihn zurück, das war seine Idee.
Das war seine Idee. Und weil Merit Oppenheim war zu der Zeit auch schon eine bekannte Künstlerin, und die hat ein sehr berühmtes Kunstwerk da auch ausgestellt. Und es durfte, glaube ich, nicht mehr als 100 Franken kosten oder irgend sowas. Das war das Prinzip dieser Ausstellung. Und dann ist er eben nach Darmstadt gegangen als Theaterregisseur. Und nach und nach kam er eben in Kontakt eben auch durch Bernd und den Künstlern wie Dieter Roth und Tanguy, und dann kam eben diese, und er ist ja sehr ruhelos, er ist immer umgezogen, also zog permanent um. Dann lebte er eben in Paris, und zwar in einem Hotel, und fing da mit seinen Assemblagen an.
Und also gab es sozusagen bestimmte Künstler oder Mentoren, die ihn dann quasi überredet haben, oder die ihn, oder mein, ist das eher so sukzessive passiert, dass er sich dann nach und nach vom Theater entfernt hat?
Ja, ich glaube schon, das ist dieser Paris-Aufenthalt gewesen, wo die ja zu der Zeit auch alle irgendwie zusammen waren, diese ganzen Nouveau-Realisten. Und da ist es ja auch 1960 diese Verbindung gekommen, was sich ja nach 2 Jahren auch schon wieder aufgelöst hatte. Mhm. Aber trotzdem diese. Bei ihm war immer auch sehr wichtig diese Freundschaft zu sehr, sehr vielen Künstlern. Und das sieht man auch, er hat ja einen großen Garten in der Toskana mit, glaube ich, 150 Skulpturen. Und dort sind alle seine Freunde eben auch versammelt, haben alle Skulpturen gemacht oder dahingestellt, ihm geschenkt, manche hat er auch gekauft und so. Also das ist, sein Leben ist schon mit den anderen Künstlern zusammen nicht denkbar gewesen, und auch, ich würde sagen, auch nicht seine Kunst.
Mhm. Wenn wir nochmal über den Tanz sprechen, also klang es zunächst wie ein großer Bruch, also vom Tanz zur bildenden Kunst. Aber wenn ich mir dann diese Fallenbilder anschaue, dann denke ich, naja, es hat ja vielleicht auch was mit einer Inszenierung zu tun oder mit einem Zusammenkommen oder mit vielleicht sogar. Ja, Sie haben gesagt, dass er auch als Regisseur gearbeitet hat. Also, dass er im Grunde eigentlich auch so ein bisschen so eine Situation gesteuert hat. Würden Sie sagen, es gibt da eine Verbindung vielleicht zum Theatralen?
Naja, das Theater und Theater, Schauspiel, Tanz ist ja was sehr Kreatives auch. Und da haben wir sehr große Verbindungen, weil ich habe Schauspiel gelernt und es nie gemacht. Und er hat Tanz gemacht und hat es dann auch nicht gemacht und hat dann Kunst gemacht. Und ich habe jetzt auch Kunst gemacht oder bin im Kunstbusiness. Und ich glaube, dass es vielleicht doch nicht so sein Ding war irgendwo, weil man im Theater ja auch sehr abhängig ist von sehr vielen Leuten. Und er ist schon auch für mich ein Einzelkämpfer gewesen, hat ununterbrochen Ideen, die oft auch auf Zufällen basieren. Wie er ja, der heißt ja auch, es gibt auch einen Text, der heißt der Meister des Zufalls. Also auch viele Serien, die entstanden sind, es sind meistens Zufälle, dass er irgendwo auf dem Flohmarkt ein Buch gefunden hat, was er nach 20 Jahren wieder angeguckt hat, gesagt, oh, daraus mache ich was. Und der Zufall in seinem Leben ist, glaube ich, spielt eine große Rolle. Und dieser Gang von nach Paris zu diesen Künstlern, glaube ich, hat sein Leben sehr verändert.
Hat der Zufall in seiner persönlichen Biografie, also abseits der Kunst, eine große Rolle gespielt? Also er sagt ja selber von sich, oder sagte selber von sich, er sei ein Handlanger des Zufalls. Dass er dem Zufall so sehr vertraut eigentlich und mit ihm gemeinsam Kunst schafft. Wissen Sie, warum der Zufall so wichtig war für ihn?
Also ich weiß nicht, ob es von vornherein immer das war. Aber wenn man sein ganzes Leben rückblickend sieht, dann spielt der Zufall schon. Also erstmal bei den Fallenbildern ist es ja auch der Zufall. Es ist ja irgendwann so ein Punkt, wo es dazu kommt. Aber auch die anderen Serien, die es gibt, das sind fast immer Zufälle, dass er irgendwo was findet und aus einer Idee baut er was auf. Also das ist sein. Er ist auch ein großer Forscher gewesen. Und es interessierte ihn sehr viele unterschiedliche Dinge. Und dann auch eben in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern kam eben auch, also Palindrome und diese Sachen, das kommt auch dann von Filou, also es kommt schon von anderen Künstlern her auch manchmal, die er dann aufnimmt.
Also das Interesse oder die Lust an der Sprache und das Spiel mit der Sprache, war er ein witziger Mensch eigentlich?
Er konnte sehr witzig sein, ja, aber er konnte auch sehr streng sein. Und wenn ihm was nicht passte, dann musste man aufpassen, dann musste man schnell die Segel streichen.
Mussten Sie auch schon mal aufpassen und die Segel streichen?
Ja, ich habe eben immer ganz gut auf ihn aufgepasst und wusste auch ein bisschen, wie er reagiert. Also wenn wir Ausstellungen hatten in Triest zum Beispiel, bin ich vorgefahren, habe mir das Hotel angeguckt und das war so furchtbar, dass ich dann schnell ein anderes gebucht habe und so. Solche Sachen, also weiß man schon ein bisschen die Psyche. Aber er ist eben auch ein rastloser Mensch. Er ist ja so oft umgezogen in seinem Leben und schwer sesshaft zu werden. Nur in den letzten Jahren, eben auch körperlich bedingt und durchs Alter, ist er natürlich in Wien hängen geblieben, was aber für ihn auch eine sehr schöne Stadt war.
Sie haben gesagt, dass andere oder die Zusammenarbeit mit anderen immer auch sehr wichtig war für ihn. Und wenn wir jetzt nochmal an die Fallenbilder denken oder an dieses Zusammenkommen, das Essen, sag ich mal, dieses soziale Ritual, wenn man so will, des gemeinsamen Essens und gleichzeitig aber ein rastloser Mensch, der wahrscheinlich auch viel alleine war. War das vielleicht auch irgendwas, wo er auf der Suche war, würden Sie sagen?
Das glaube ich nicht. Also erstmal glaube ich nicht, dass er so furchtbar viel allein war. Er hatte immer irgendwelche Damen oder irgendwas um ihn rum, sich rum. Aber er hat eben auch diese Essen sind eben nicht irgendwelche Bacchanale gewesen und irgendwelche ausufernden Sachen. Aber es waren auch eben Austausch, oft eben auch mit Künstlern. Und nicht und da ging es auch wirklich zur Sache. Also jeder hat seinen Standpunkt vertreten und das sind einfach intellektuelle Austausche gewesen. Mhm. Das Essen war auch dann dabei, aber es muss nicht, es ist nicht das Saufen und das Fressen und das, sondern das war nicht der wichtigste Punkt dabei.
Sondern der Austausch mit Gleichgesinnten oder vielleicht auch nicht Gleichgesinnten?
Absolut, mit Gleichgesinnten gerne, aber eben, das waren auch mal ab und zu ein paar andere dabei. Also dabei, es gibt eine Serie, die Sibiriatische, die er für 92 für den Pavillon für der Weltausstellung gemacht hat. Da gibt es auch Tische, die wohl nur die Handwerker alle dran gesessen haben, weil sie einfach Tische brauchten, wo jemand dran gegessen hat eben.
Ja, er hat ja auch Rezepte gesammelt und ziemlich ungewöhnliche Rezepte, würde ich sagen. Also Rezepte mit Hoden, Rezepte mit Blut, mit Hirn, mit Lungen und Zungen sind ausgestellt in der Sammlung Falkenberg. Hat er die auch gekocht für diese Essen?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also seitdem ich ihn kenne, hat er eigentlich nie mehr richtig gekocht. Aber er liebte so Kuttel und solche Sachen. Also so gerade in Italien gibt es so spezielle Sachen manchmal. Das hat er ganz gerne gegessen. Aber diese sogenannte Rezeptbibliothek, die ausgestellt ist mit diesen, da hat er den Künstler gesagt, du kannst dir aussuchen, Blut, Hoden, so und so. Und damit das eben ein bisschen außergewöhnlich ist. Und die haben das geliefert und er hat diese Rezepte auch alle mit der Hand abgeschrieben und daraus sind Grafiken entstanden, wo dann aber immer Kunstwerke der Künstler auch drin sind. Also teils Originale, teils sind es Grafiken und das ist schon eine sehr amüsante Sammlung.
Das heißt, die Künstler haben die Rezepte illustriert, wenn man so will?
Ja.
Ja. Auf ihre Weise.
Auf ihre Weise. Also bei Diderot zum Beispiel sind lauter Originale drin. Also jede Rezeptbibliothek, jedes von diesen Büchlein ist immer verschieden, ist immer anders. Der Text ist immer gleich, gedruckt sozusagen mit Siebdruck und mit der Handschrift von Spörri und auch immer von ihm signiert und von den Künstlern. Aber die Beilagen sind bei Diderot zum Beispiel immer anders, aber bei manchen haben eben auch einfach eine Grafik und dann ist es gedruckt worden. Also das ist sehr unterschiedlich.
Und was findet man dann bei Diderot? Also findet man dann irgendwie Lungenstückchen oder?
Das weiß ich im Moment nicht aus dem Kopf, wer was gemacht hat.
Ja.
Aber dann müsste ich nachgucken, okay. Ja. Aber er hatte, die Vorgabe war von ihm. Also es gab, man konnte nur Sachen, Blut, Hoden, das, also man musste, die Vorgabe gab es und jeder durfte sich dann eins aussuchen.
Okay, friss oder stirb sozusagen. Ja. Und wie hat man das eigentlich geschafft oder wie hat er das geschafft oder wie haben Sie das geschafft als Galerist, dieses Essen zu konservieren? Also man steht ja davor, vor so einem Tisch, der ist vielleicht irgendwie 50 Jahre alt oder noch älter, man sieht diese Essensreste. Wie gelang das, dass das nicht von Maden oder Fruchtfliegen oder so?
Naja, manchmal gibt es schon irgendwo ein paar kleine Tierchen drin, aber normalerweise bei den Tischen, die sind natürlich mit Leim überzogen auch und ein bisschen behandelt, aber es ist, halten sich ganz toll und auch fallen auch nicht ab, die Sachen, also es klebt gut. Die neueren Tische sozusagen in den letzten Jahren, da fällt eher mal was ab, weil irgendwie der Klebstoff nicht mehr so gut ist wie damals. Ich weiß es auch nicht.
Ah, das ist ja interessant, dass das sozusagen irgendwie das Ältere irgendwie haltbarer ist. Was macht man denn als Galerist, wenn da sowas abknallt irgendwie?
Ja, dann muss man einen Restaurator holen und dann muss es wieder ankleben. Mhm. Ja. Also wir haben ja auch Tische in Meißen im Porzellan gemacht und da sind auch irgendwie nicht richtig gebrannt worden, Sachen runtergefallen. Die kann man dann irgendwie nicht wieder restaurieren. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja. Ja. Mhm. Wer hat denn diese Tische gekauft?
Hauptsächlich Institutionen, also Sie sehen es ja im MoMA, im Centre Pompidou. Ich war gerade in Budapest im Ludwig-Museum und gehe, da ist eine kleine Etage, Querschnitt durch die Sammlung, was hängt an der Wand, ein Tisch von Spörri. Also das ist schon viele, viele Institutionen und das MoMA sehr früh gekauft, also schon auch in den 60er Jahren hatten die eine große Ausstellung Assemblagen und da haben die ein Werk von Spörri gekauft.
Mhm. Und auch Privatleute, also eignet sich das irgendwie? Das
es gibt viele Privatleute, ja. Viele haben es in der Küche hängen.
Aha.
Sehr, sehr normal. Aber nein, es gibt schon, viele haben das hängen. Aber es ist eben auch es gibt ja große Sammlungen über Nouveau Realismus, über so. Und in diesen Sachen ist er natürlich immer dabei. Mhm. Aber es ist bei vielen Sachen schon Museumskunst. Aber man kann es eben auch zu Hause hinhängen. Es ist keine Installation von 3 Quadratkilometern oder sowas.
Das stimmt. Ja. Haben Sie einen Tisch bei sich zu Hause hängen?
Ja.
Und wissen Sie, waren Sie an dem Essen beteiligt?
Nein, dieser Tisch ist ein Mosaiktisch, den er arrangiert hat. Der hängt bei mir im Büro im Moment, ja. Aber es gibt auch noch ein gruseliges mit einem Gürteltier irgendwie, hängt auch bei mir im Büro. Also es gibt ja viele Sachen, wo man sich ein wenig gruselt auch irgendwo.
Ja, allerdings, also die Tischdekoration ist schon auf jeden Fall immer recht spannend.
Ja.
Viele Tiere finden sich dort, ne, auf den Tischen.
Ja.
Katzen, Schildkröten.
Ja, weil er geht ja eben, die Sachen kommen ja alle vom Flohmarkt irgendwie und dann pickt er sich Sachen raus und ja, der Zufall, was da eben auf den Tisch kommt. Ne?
Stichwort Flohmarkt, es ist ja schon auch sehr auffällig, wie unterschiedlich, sage ich mal, diese Tische gedeckt sind und wie skurril ja auch teilweise. Also ich habe eine Teekanne gesehen in Form von einem kleinen Ofen oder einem Herd mit kleinen Geschirr drauf und so. Er ist viel auf Flohmärkte gegangen. Wo hat er das ganze Zeug eigentlich gelagert?
Ja, er hat ja immer Ateliers gehabt auch. Also zum Beispiel auch im Giardino, da in Italien, hat er ein Riesenatelier gehabt, was er dann irgendwie, das muss gewesen sein 2000 oder so, aufgegeben hat. Und alles, was da drin war, hatte eine Cardena vom Flohmarkt, also die ist ungefähr, ich glaube, die war 75 Meter lang oder so. Da hat er alles auf dieses Cardena gemacht und die wurde eben im Tangerli-Museum ausgestellt.
Mhm.
Und da hat er dann nicht mehr gearbeitet. Nachher in Wien hatte er auch ein kleines Atelier, aber er hat da keine riesigen Sachen mehr gemacht. Und dann nachher in seiner Wohnung hat er immer so kleine Kästchen gemacht, dass man so am Tisch basteln konnte.
Mit so jemandem eine Zusammenarbeit oder eine Bekanntschaft über so lange Zeit zu pflegen, prägt einen das auch? Also gehen Sie vielleicht auch mit anderen Augen vielleicht durch die Welt oder durch Restaurants und sehen irgendwelche nicht abgedeckten Tische oder zu Hause und denken, ach Mensch, das würde jetzt eigentlich auch ganz gut aussehen an der Wand.
Also das mit den Tischen glaube ich eher nicht, aber man geht über den, also als er auch noch lebte, über den Flohmarkt und er sagt, oh, das könnte wäre was für ihn oder so. Und manchmal hat man auch Dinge gekauft,
ja,
die man ihm dann mitbrachte, beziehungsweise ich war auch mit ihm in Hamburg unterwegs, im Karolinenviertel in der Marktstraße gab es einen Laden, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, Senator Wadrin, und da haben wir eine uralte Tauchermontur mit den Stufen und alles gefunden. Und die Skulptur, was er daraus gemacht hat, steht auch in den Deichtorhallen jetzt. Mhm. Und da waren wir dann auch noch bei dem sogenannten Händler in der Wohnung, der auch ein großer Sammler war, wie Spörri ja auch. Der hat ja eine riesige Sammlung von Spazierstücken. Und da hat er eine Sammlung, glaube ich, von 250 Schuhlöffeln Einzieher gekauft, die alle so in Vitrinen waren. Also da hatten sich zwei Leute getroffen. Aber ansonsten ist man schon, man läuft über Flohmärkte, da ich keinen Platz mehr habe, um irgendwas zu machen. Aber Daniel Spörri hatte immer Platz für irgendwas und konnte aus allen möglichen Sachen Assemblagen eben machen.
Hatte er eigentlich Kinder?
Nein.
Nein. Wissen Sie, ob er sich gut mit Kindern verstand?
Er verstand sich wunderbar mit Kindern und hatte auch oft Damen in seinem Umfeld, die bewusst auch die Kinder einsetzten, um das weiche Herz des Spörri zu erweichen, aus meistens kommerziellen Gründen, gerade in seinem Ende seines Lebens. Mhm. Und also insofern, Kinder mochte er gern, wollte aber nie welche haben.
Mhm. Ja. Denn das hat ja was sehr Spielerisches und Anarchisches auch, was er mit den Tischen gemacht hat, aber ja auch später, seine Kunst, können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, wie die sich verändert hat. Aber ich war eben vor kurzem mit meiner Tochter in der Ausstellung und dieses Verspielte, das immer wieder auch was zu suchen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das was...
Ja, es gibt ja auch sehr brutale Sachen da. Also da hängen Morduntersuchungen und auch die Serie Karneval des Animaux, wo leider nur zwei Sachen hängen, die ist grandios. Das sind Riesenobjekte, die spannend sind. Und die haben mit den Tischen natürlich überhaupt nichts zu tun. Und diese Serien sind natürlich etwas weniger in dieser Ausstellung gezeigt, weil eben die Tische ist das, was die Leute immer alle kennen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das ist sein Betätigungsfeld sehr breit gefächert auch.
Wie hat es sich denn weiterentwickelt, also von den Tischen? Waren das so parallele Stränge eigentlich, wo die Tische sehr prominent waren?
Ist eben auch sehr oft eben der Zufall, also dieses Buch mit dem Karneval der Tiere, das sind alte Stiche von einem Herrn Lebrun aus Frankreich, die er dann vergrößert hat und damit, also das ist ein Buch, was er irgendwo gefunden hat. Oder auch diese, er war eben sehr interessiert an allem Möglichen und auch diese Prillwitzer Idole, wo nur zwei Skulpturen stehen, da gibt es eine ganze Ausstellung, die war in Schwerin im Museum. Das ist auch ein Buch, was er gefunden hat über die Obotriten. Das geht aufs 17. Jahrhundert zurück. Das war in Neubrandenburg am Tollenser See, die Slawen mit der... Es gibt auch wahnsinnige Abhandlungen theoretisch über diese ganzen Sachen. Also es ist nicht nur mal eben irgendwas sammeln und aufkleben, sondern es hat schon auch immer einen sehr interessanten Hintergrund. Damit muss man sich natürlich dann beschäftigen. Und wenn man nur so einen Ochsen an der Wand sieht, sagt man, was soll das eigentlich oder was soll das? Ne? Mhm. Aber auch bei diesen Bronzen, die er gemacht hat, finde ich, spielt der Zufall eine Rolle, weil er hat eben die Bronzen, normal werden die gegossen, dann werden die hübsch, da haben die so Gusskanäle und da wird das alles abgeschnitten und schön poliert. Er hat die Gusskanäle alle drangelassen. Also der Zufall, wie es beim Gießer rauskommt, da spielt eben der Zufall auch schon wieder eine kleine Rolle.
Mhm. Ich habe gelesen, dass eine der frühen Bronzefiguren ist Santo Grappa.
Das ist seine erste Bronze, die er gemacht hat. Das ist ein Stuhl, wo ein Stab dran hängt und so ein Schädel irgendwie drauf montiert ist. Ja.
Und der hatte offenbar auch eine Funktion, der Santo Grappa.
Das weiß ich nicht.
Ah ja, okay.
Zum Besitzen konnte man ihn benutzen, auf jeden Fall.
Ah ja.
Ich habe nur ein Foto von ihm, wo er den Schädel küsst. Das ist mein Lieblingsfoto von ihm. Und
ich habe gelesen, dass der dem Alkoholkonsum in der Küche in seinem Restaurant irgendwie Einhalt gebieten sollte. Santo Grappa.
Aha.
Und sie sagten, Spori hat eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel gekocht. Und ich habe mich gefragt, was hat er denn in diesem Restaurant gemacht? Weil das war das sozusagen seine Factory, wenn man so will, also wo die Tische irgendwie gedeckt wurden und dann die Fallen zugeschnappt sind.
Also es war im Endeffekt ein richtiges Restaurant und es war nur, es hieß ja, man kriegt Schlangen und man kriegt Pferdefleisch und so. Dann hieß es, dann sagte, jetzt wollen wir aber nicht essen. Dann wurde gesagt, das ist nicht Pferdefleisch, sondern das ist Kalbsfleisch. Und als sie es dann gegessen hatten, wurden dabei weiter gesagt, es war aber doch Pferdefleisch. Aber das war so eine Institution und so ein Treffpunkt. Und diese berühmten Aktion Restaurant Sperry, das sind so blaue Tische, die eben auch in der Ausstellung hängen. Das ist eine Kooperation mit der Galerie Bischofsberger gewesen. Da hat er jeden Tag einen Tisch gemacht, also 365 Stück, die dann irgendwann sofort konserviert wurden, kriegten alle eine Plexihaube. Das war dann zwei Etagen höher in dem Studio. Mhm. Und davon sind viele verbrannt, die gibt es natürlich nicht mehr. Aber,
wieso verbrannt?
Ja, bei Bischofsberger gab es im Lager irgendwie einen Brand. Und der Bischofsberger hat diese Serie bestellt gehabt, aber vorher einige Galeristen, mit denen er arbeitete, unter anderem Gunter Sachs, verdonnert, dass die jeder 20 Stück kaufen mussten, bevor das überhaupt gemacht wurde. Da hat er sich finanziell abgesichert. Und diese Tische wurden auch bei der Galerie Gunter Sachs in Hamburg 1974, 75, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ausgestellt hier.
Mhm. Wer kam denn da zusammen?
Ich glaube, die Schickeria aus Düsseldorf, weil er war ja auch dann doch sehr mit Gabriele Henkel. Es ging auch, hängt auch ein Tisch in der Ausstellung, wo Gabriele Henkel hat zu der Zeit immer Essen gegeben und meistens mit einem Künstler, also zusammen, also der Künstler hat den Tisch dekoriert oder hat den Objekte gegeben als Tischdekoration. Und da hängt eben auch ein Henkel-Bankett. Mhm. Das war eben in der Zeit, als er in Düsseldorf war. Und wenn man Gabriele Henkel kannte, dann kannte man ganz Düsseldorf sehr wahrscheinlich. Und das war irgendwie aufregend, schick, beim Künstler zu essen.
Waren Sie an diesem Restaurant?
Ich war nie da. Ich kenne das überhaupt nicht. Nein, nein.
Gibt es das noch, das Restaurant?
Nein, nein, nein. Leider. Es gibt leider alles nicht mehr. Das war 76, hörte das auch schon auf.
Ach so.
Und da ich ja erst 70 angefangen habe mit der Galerie, ist das an mir vorbeigegangen.
Okay, das ist alles Legende.
Legende, genau. Ja.
Diese Bronzefigur, Santo Grappa nochmal.
Ja.
Ich habe mich gefragt, also ich hatte sie ja eben schon mal gefragt, irgendwie, ob sozusagen dieses Zusammenkommen auch irgendwie so einen rituellen Charakter hat. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass die Kunst für Spörri, es ist jetzt ein großes Wort, aber vielleicht auch irgendwie eine spirituelle Dimension hatte? Oder war er eher jemand, der so mit einem ironischen Augenzwinkern eigentlich mit dem Zufall gespielt hat?
Also ich bin eher fürs Ironische, aber trotzdem hat das natürlich immer irgendwo einen fundierten Hintergrund, was er gemacht hat. Also mit den Tischen, das ist eben sein Markenzeichen gewesen und das wiederholt sich immer wieder. Das ist sehr wahrscheinlich auch der Markt, den er es wiederholt. Aber er hat ja ganz viele andere Serien gemacht auch. Er hat auch nicht unbedingt an den Markt gedacht, wenn er die Dinge gemacht hat. Aber er brauchte natürlich auch immer Geld. Also irgendwie wurde immer was gemacht. Und dann notfalls wurde dann nochmal irgendwo ein Diner organisiert, weil jemand so einen Tisch haben wollte.
Mhm.
Das kostete dann Geld halt, nicht?
Ja. Ja.
Also es war auch noch zuletzt in Wien, wurde dann von einer seiner Galeristen ein Essen organisiert mit den Leuten, die diesen Tisch haben wollten. Und dann wurde so ein Essen gemacht und dann hatten sie ihren Tisch.
Das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Gelddruckmaschine.
Genau, das ist so ein bisschen Kunst auf Bestellung, was eigentlich überhaupt nicht sein Ding ist. Aber ich glaube, ist auch die Galeristin vielleicht auch, fand das natürlich interessant. Nicht? Ja, weil man da auch nicht Geld verdient. Wir haben sowas leider nie gemacht.
Hätten Sie das denn gemacht oder ist das für Sie?
Ich bin sicher, wenn ein guter Kunde oder sowas gefragt hätte und er da mitmacht, dann hätten wir das natürlich gemacht. Wir brauchen auch Geld, täglich. Ja.
Was finden Sie persönlich eigentlich richtig spannend an seiner Arbeit?
Also mich begeistert schon die Vielfältigkeit und auch es gibt Kunstwerke, die ich besonders gut finde, andere, die eine andere Ausstrahlung haben. Manche berühren mich sehr, manche stoßen mich auch ab. Aber es gibt eigentlich fast immer eine Emotion. Und das ist mir doch sehr wichtig. Es gibt viele so, auch so kleine Kästchen, die er gebastelt hat, dann auch später, vor allem im hohen Alter. Da gibt es eine Serie über Herbarien. Da hat er ein Buch gefunden mit Herbarien und hat da Collagen drauf gemacht. Das ist fast wissenschaftlich. Hinten steht drauf, was das für Pflanzen sind. Lange Texte von ihm geschrieben. Die sind wunderschön und auch sehr nett. Aber es ist eben mehr, das ist nicht mehr so diese wahnsinnige Kraft drin, die in vielen früheren Arbeiten drin sind, die eben auch doch sehr, auch manchmal sehr aggressiv sind eben, ne?
Ich habe vor einiger Zeit ein Zitat von Ihnen gelesen, in dem Sie sagen, gute Kunst, dass Kunst auch ein Ausdruck der Zeit sein muss oder ist, in der sie entstanden ist. Und wenn ich jetzt so an Schuhe denke, aus denen irgendwie Brotteig quillt oder eine Schreibmaschine, aus der Teig quillt, was sagt uns das über die Zeit, in der diese Kunstwerke entstanden sind?
Naja, also man sagt ja immer, gute Kunst muss eben die Zeit abbilden, wo es gemacht ist, muss innovativ sein, muss neu sein. Also das, was er gemacht hat, war neu. Das sind so wichtige Kriterien. Aber mit dem Brot zum Beispiel gibt es auch eine Geschichte, weil die Bäckereien immer, als er auch in Paris war, immer am Abend alles weggeworfen haben, das Brot. Und also Müll. Brot ist, Essen ist Müll. Mhm. Und da hat er sich gegen gewehrt und hat auch versucht, einen Bäcker zu finden, der ihm Müll in die Brötchen backt, um das klarzumachen, was sehr schwierig war. Die haben sich alle geweigert, aber irgendwann hat er einen gefunden und hat daraus auch eine Serie gemacht, eine ganze Ausstellung, wo immer so Brötchen irgendwie gebacken sind und da ist immer irgendwas drin, Scherben und Schrauben. Und diese Ausstellung hieß auch Tabu. Mhm. Und das war ein Tabu und dann, daraus kam diese Idee mit den Brotobjekten eben.
Ach so, verstehe. Ja. Also es ist ja ganz schön
kompliziert. Ja. Aber man kann sich es auch so angucken. Es ist irgendwie spannend oder es ist interessant. Warum ist da ein Schuh, wo Brot rausquält oder so? Man findet das lustig.
Es hat ja auch
ein bisschen, aber es gibt eine Geschichte auch immer.
Ja, ja. Und es hat ja auch ein bisschen was Märchenhaftes, finde ich. Also, aber genau, es ist irgendwie rätselhaft. Also Sie sprachen ja auch eben irgendwie schon davon, dass es schwierig war, irgendwie jemanden zu finden, der bereit war, dieses Tabu zu brechen und Lebensmittel in Müll zu verwandeln. Und auch darüber, dass Spörri eben immer, nicht abhängig, aber dass er die Gemeinschaft eigentlich, dass sie ihm so wichtig war. Aber gab es dann eben auch Menschen, die gesagt haben, naja, wenn ich da jetzt was dazu beisteuere, dann ist das auch mein Kunstwerk? Also gab es da so territoriale Schwierigkeiten, was die Kunstwerke anbringt? Oder war immer eigentlich klar, dass Spörri also am Ende der Künstler
bei den
ist.
Brotobjekten ist ja ein Bäcker, der hat keine Ansprüche gemacht, aber er hat dafür Geld gekriegt, dass er eben das gebacken hat und er hat dann die Brötchen genommen und die alle so in Kästen arrangiert. Und es gibt auch Gemeinschaftsarbeiten manchmal von Spörri. Also eine hat er mit Konrad Fischer gemacht, die im Museum in Köln ist. Und als ich die gefunden hatte und das erste Mal ausstellte, hat er gesagt, das ist sowieso nicht von mir, so ungefähr. Aber nachher war es dann doch von ihm. Mhm. Und aber ich glaube nicht, er hat viele, also auch in der Ausstellung hier bei Falkenberg hängt eine Arbeit, ein Foto von dem Zimmer in Paris, wo auch Tompkins drin rumgezeichnet hat und so weiter. Also das glaube ich, es waren schon Freunde auch. Also nicht, dass er sagt, jetzt will ich, wenn du das verkaufst, will ich 10% haben oder so. Ich glaube, darum ging es überhaupt nicht. Es ist auch immer Spaß am Herstellen, glaube ich, auch gewesen.
Mhm. Kannten Sie Herrn Falkenberg gut?
Ja, den kannte ich ganz gut. Ja, ich habe das ja mit dieser Ausstellung auch mit ihm noch besprochen, als er lebte. Und dann ist ja Herr Falkenberg leider verstorben. Und was sehr spooky ist, er ist am 6. November 2023 gestorben und Spörri ist am 6. November 2024 gestorben.
Wenn das kein Zufall ist.
Eben. Und wir waren auf der Messe in Köln und wollten einen Tisch hängen, der war nicht verfügbar, nur der, sein sogenannter Geburtstagstisch von 1909, der war von 69 mit einer abgebrannten Kerze, da haben wir den gehängt. Und in dem Moment, als wir den hängten, kam die Nachricht vom Tod von Sperry. Ja, das ist alles etwas Zufälle oder spooky, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass die beiden da oben sich über diese Ausstellung sehr freuen.
Ja, wie schön. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja. Das hat Spaß gemacht.
Für mich auch, ja.
Selbst nach seinem Tod konnte Daniel Spörri sich auf seinen treuen Begleiter, den Zufall, verlassen. Weitere Informationen zur Ausstellung Ich liebe Widersprüche von Daniel Spörri in der Sammlung Falkenberg gibt es in den Shownotes. Das ist Kunst ist eine Produktion der Deichtorhallen Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Redaktion Priska Dolling, Gabriela Basso und Matthias Schönebäumer. Die Musik stammt von Alex Blanke. Das Logodesign von Gabriela Basso. Moderation und Produktion Jumoko Olusanmi.